Soll ich nochmal das Thema nennen? Vielleicht gut, ja. Also wir betreten mit diesem Thema, Geister zu prüfen ist geboten, eines der schwierigsten Gebiete. Vergleichbar mit einem Schlachtfeld, das vermint ist. Ich rede von einem Schlachtfeld. Warum das so ist, das lässt sich eigentlich in dem Satz bündeln. Hier stoßen Licht und Finsternis in ihrer schärfsten, aber auch verstecktesten Form aufeinander. Satan verstellt sich zu einem Engel des Lichts, so schreibt der Apostel Paulus einmal. Verstellt sich zu einem Engel des Lichts. Er kommt also fromm daher. Er kommt als eine Lichtsgestalt daher. Und wir haben eingangs gehört, wir brauchen zur Orientierung Licht. Wenn wir aber nun auf das falsche Licht hereinfallen, das, was sich sozusagen als, gestern Abend sagten wir, so als Führung anbietet, sich am Schluss als Verführung herausstellt. Im Jahr 1936 wurde ja in Berlin die Olympiade durchgeführt, das was jetzt in Athen abgelaufen ist. Und das Dritte Reich hat es ja sehr stark zu den eigenen Propagandazwecken ausgenutzt. Albert Speer, der Architekt Hitlers, hat mit seinen Ideen eigens für diese Veranstaltung etwas erfunden, dass er nämlich, ich weiß nicht, war das im Stadion oder um das Stadion herum, also mitbekommen habe ich das nicht, aber ich habe nur darüber gelesen oder gehört, Scheinwerfer aufgestellt hat und hat einen Lichtdom fabriziert. Das heißt, von allen Seiten ringsherum haben die Scheinwerfer nach oben geleuchtet und oben hat sich der Strahl der verschiedensten Scheinwerfer getroffen. Das war ein Lichtdom. Kann man sagen, eine geniale Idee, nicht wahr? In Athen haben ja die Lichter auch eine große Rolle gespielt. Damals wurde sozusagen unter der Leitung des Dritten Reiches mit der ganzen Propagandamaschinerie ein Lichtdom fabriziert und viele haben dieses Licht, das damals ja hier so vor Augen gestellt worden ist, eindrucksvoll als das große Geschehen, ja, als die große Befreiung, als den großen Erlöser gar von manchen. Wie wurde das von den Kirchen begrüßt und wie hat Hitler Dankadressen bekommen und was lief da alles unter dem Schein des Lichtes? Und sehr bald hat sich dieses Licht als Irrlicht herausgestellt. Wenn aber das Licht Finsternis ist. Es gibt einen Psalm, wo das heißt, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist eine eigenartige Formulierung. Aber das bedeutet doch, was Licht ist, das wirklich auch den Namen Licht verdient, können wir erst recht aussagen und ermessen im Lichte Gottes, das heißt im Lichte des Wortes Gottes. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist ein ganz zentrales Wort, gerade auch zu unserem Thema heute Abend. Wenn es um das Prüfen geht, dann dürfen wir nicht, ich komme da noch drauf, da dürfen wir nicht einfach uns bloß vom oberflächlichen Geschehen abspeisen lassen. Da geht es um mehr. Also eines der schwierigsten Gebiete, noch einmal, warum? Weil hier Licht und Finsternis in ihrer schärfsten und auch verstecktesten Form aufeinandertreffen und einander gegenüberstehen. Es gibt im Alten Testament ein Beispiel. Da möchte ich fast sagen, das ist ein Bilderbuchbeispiel. In vielem ist ja das Alte Testament ein Bilderbuch für das Neue. Und zwar ist es das Kapitel 28 in dem Propheten Jeremia. Jeremia 28. Das, was hier ganz dramatisch geschildert ist, ist nichts Geringeres als das schroffe Gegenüberstellen echter und falscher Prophetie. Wir müssen uns das einmal so recht vor Augen führen. Da treten zwei Personen auf vor dem Volk und beide reden im Namen Gottes. Ich lese, in demselben Jahr im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vierten Jahres, sprach Hanania, der Sohn Asurs, ein Prophet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn Tempel, in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes. Das war in aller Öffentlichkeit. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen, und ehe 2 Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Jeremia hat vor dem immer wieder geweissagt, eben auch so spricht der Herr Zebaoth: Nebukadnezar wird dieses Land einnehmen, dieses Volk wegführen und die Geräte des Tempels rauben, und das ist da alles zum Teil schon eingetreten. Und jetzt kommt der Prophet Hanania und sagt das genaue Gegenteil. Ja, da muss doch das Volk, das dabei war, und angesichts der theologischen Obrigkeit hier, muss doch sagen, ja, wer hat denn jetzt recht? Ich lese weiter. Auch Jechonja, der Sohn Joachims, das war einer von den weggeführten Königen, der König von Juda, samt allen Weggeführten, will ich wieder an diesen Ort bringen. Das ist also eine Heilsverheißung. Spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes, die im Hause des Herrn standen, und sagte: Amen. Das war natürlich ironisch gemeint. Der Herr tue so. Mögt es stimmen, Hanania, was du sagst. Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle weggeführten. Doch höre dies Wort, dass ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volkes. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind von Alters her, die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg, von Unheil und Pest, also Gericht. Wenn aber ein Prophet von Heil weissagt, in Klammer, wie du, Hanania, ob der Herr ihn wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort erfüllt wird. Das hat sich der Hanania nicht bieten lassen. Also, der Jeremia hat jetzt das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ja, die Propheten vor mir und ich haben geweissagt vom Gericht. Da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es. Das war ja bei den alttestamentlichen Propheten manches Mal der Fall, dass sie ihre Botschaft mit einem Zeichen versehen haben, und so hat der Prophet Jeremia ein hölzernes Joch sich auf den Nacken gelegt und hat damit deutlich gemacht, anschaulich gemacht, so wird eben der Nebukadnezar das Joch dem Volk Israel auferlegen. Und jetzt geht der Hanania her und nimmt das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbricht es. Weil es aus Holz war, konnte man das übers Knie brechen, sozusagen. Und Hanania, jetzt kommt wieder der Gegenspieler, und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volks: So spricht der Herr. Kriegt ihr das mit? Der Jeremia sprach und spricht: So spricht der Herr. Und der Hanania kommt genauso daher: So spricht der Herr. Ja, was macht man denn da als Zuhörer? Also, Hanania: So spricht der Herr. Ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezar, so wie er jetzt eben das hölzerne Joch zerbrochen hat, des Königs von Babel, ehe 2 Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen. Was soll es der Prophet Jeremia machen? Und der Prophet Jeremia ging seines Weges. Da hat sich jetzt nicht auf ein Streitgespräch eingelassen und hat gesagt, na, die wird es noch einmal schwer heimgezahlt werden oder was. Der Prophet Jeremia hat gesagt, jetzt soll der reden, ich gehe. Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia, nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte. Geh hin und sage Hanania: So spricht der Herr, du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Wo der Jeremia das hergebracht hat, weiß ich jetzt nicht, oder hat er es nur angekündigt, denn das eiserne Joch, Hanania, das kannst du nicht mehr zerbrechen, wenn du es übers Knie legst oder so. Gott hat jetzt ein eisernes Joch anstelle des hölzernen gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern, einschließlich Israel, auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen. Und auch die Tiere habe ich ihm gegeben. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt. Das war als offene Konfrontation. Der Herr hat dich nicht gesandt. Aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Das war eine Breitseite. Darum spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen. Dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Jetzt kommt der Schlusssatz dieses Kapitels. Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im 7. Monat. Also spannender geht es fast nicht mehr. Echte Prophetie und falsche Prophetie in offener Konfrontation, in aller Öffentlichkeit. Und beide kommen daher und sagen: So spricht der Herr. Aber der Herr, der Lebendige, der den echten Propheten beauftragt und gesandt hat, der bekennt sich zu seinem Wort. Das ist nämlich der Schlusssatz, der hier steht. Denn das zeigt, dass sich das Wort des Propheten Jeremia erfüllt hat und nicht das Wort des anderen. Das ist ein biblisches Beispiel. Ich möchte ein geschichtliches Beispiel bringen. Und zwar ein Beispiel aus dem Jahre 1909. Wir wissen, was da war. Da wurde die sogenannte Berliner Erklärung abgegeben, in der geistlich geprägte Männer, biblisch fundierte Männer, die Geistes-, vielleicht müsste ich auch sagen, die Geisterbewegung, die damals aufgebrochen war, ich war vor der Jahrhundertwende, also vor 1900, ist ja die sogenannte Heiligungsbewegung in die Pfingstbewegung eingeflossen, und ja, Kassel ist ja gar nicht weit von hier, ich war die sogenannten Kasseler Erscheinungen, sind da aufgetreten, eingefädelt durch Frauen, die von Norwegen kamen, und einfach so verschiedene Dinge sind da aufgekommen, bis dahin, dass man eben per Polizei Versammlungen hat verbieten lassen müssen, weil sie so Auswüchse gezeitigt haben. Und da sind also geistlich geprägte Brüder hergegangen und haben eine Art Beurteilung vorgenommen, eben in der sogenannten Berliner Erklärung, und haben dieses Urteil gefällt. Die haben eine Entscheidung getroffen, dass hier nämlich der Geist von unten am Werk war. Diese Berliner Erklärung aus dem Jahre 1909 hat in den Pfingstgemeinden da und dort immer wieder für Aufregung und Ärger gesorgt und für Protest. Und manche sind sogar so weit gegangen, dass die Berliner Erklärung die Ursache sei, dass unser Land keine Erweckung mehr habe und geistig blind geworden sei. Und das, was damals diese Brüder vorgenommen haben, das sei einfach nicht richtig gewesen. 80 oder 90 Jahre später, das ist noch gar nicht so lange her, sind dann andere Brüder hergegangen, ich weiß nicht, wer da alles dabei war, und die haben so eine Art Revision dieser Berliner Erklärung vorgenommen. Das ist in unseren Zeiten jetzt passiert. Quasi, man wollte das als ein geschichtliches Dokument stehen lassen, aber ob die Brüder damals so recht gehabt hätten, das müsse man aus heutiger Sicht hinterfragen und so weiter und so fort. Wisst ihr, diese Art von Revision der Berliner Erklärung passt so richtig in unsere Zeit heute, wo man meint, man müsse so ziemlich fast alles gelten lassen, so nach dem Satz, es ist da alles gleichgültig. Also gleichgültig, auseinandergeschrieben. Und hat wohl ein kritischer Beurteiler gesagt, wenn alles gleichgültig ist, dann wird alles gleichgültig. Die Phase haben wir. Ich habe ein anderes Beispiel. Vielleicht darf ich da an der Stelle meine Meinung einbringen. Ich halte es für ein Unding, wenn man 80 bis 90 Jahre später hergehen möchte und möchte das, was die Brüder damals in ernstlichem Ringen vor Gott mit einem Ergebnis versehen haben und mit einem klaren geistigen Urteil, dass man da nun heute hergehen möchte und das einebnen möchte oder irgendwie nivellieren möchte und eben mit einem anderen Etikett versehen möchte, diesen Unding. In Idea Spektrum kam einmal, ist jetzt das andere Beispiel, ein Bericht über einen innerevangelikalen Streit, und zwar was die evangelische Marienschwesternschaft in Darmstadt betrifft. Da hat sich der Vorstand der Evangelischen Allianz noch hinter seinen Vorsitzenden, das war damals Rolf Hille, gestellt, der zu einer Beurteilung kommt, die so lautet: der Sühnetod Jesu reiche nicht aus für die schweren Sünden in der heutigen Zeit. Deshalb müssten Christen durch Werke zusätzliche Sühne leisten. Auch diejenigen, die die Vergebung Jesu Christi im Glauben annehmen, müssten nach ihrem Tod für ihre Sünden ein Strafgericht erleiden. Also so beurteilt er die Lehre, die da in Darmstadt produziert worden ist. Jesu leide noch immer fort und müsse durch Christen getröstet werden. Gott offenbare durch Visionen, Auditionen und Marienerscheinungen neue grundlegende Erkenntnisse, die über die in der Bibel geoffenbarte Wahrheit hinausgehen. So die Sicht und Beurteilung von Rolf Hille. Ist jetzt die eine Seite. Und es kommt daneben abgedruckt das Urteil und die Meinung von dem EKD-Beauftragten Bischof Wilkens. Seine Überschrift: bin sehr betrübt. Und warum ist er sehr betrübt? Weil eben die evangelische Marienschwesternschaft eben aus dem Munde von Rolf Hille und manchen anderen noch, soll ich sagen, damals noch, so negativ gesehen wird. Er sieht es etwas anders, wenn der geschäftsführende Vorstand der Allianz der Marienschwestern eben dies weithin vorwirft, dass dies und jenes nicht stimmt. So kann er das nur tun, weil er diesen Erklärungen der Schwestern, trotz deren Eindeutigkeit und trotzdem sie ausdrücklich im Namen der Schwesternschaft abgegeben worden sind, misstraut. In diesem Misstrauen kann ich nur einen Verstoß gegen das Wort Jesu in Matthäus sowieso und so weiter und die 93-jährige Mutter Basilea, sie müsse, um vertrauenswürdig zu werden, sich selbst als der Irrlehre schuldig bekennen, und es sei lieblos. Bischof Wilkens. Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass der Hauptvorstand dieser Erklärung nicht zustimmen, sondern auf eine einvernehmliche Lösung dringen wird. Ich sehe dazu nach wie vor gute Chancen. Jetzt werden beide Stellungnahmen abgedruckt, die von Rolf Hille und die von Bischof Wilkens. Und die Überschrift dieses Artikels lautet: alles un, in Klammern, geklärt. Geklärt oder ungeklärt? Wie sollen wir da prüfen? Ich bringe noch ein anderes Beispiel. Das ist jüngst in einer Zeitung in Süddeutschland gestanden, und aus diesem Jahr, und zwar in Verbindung mit einer Zeltevangelisation im Schwarzwald. Leben pur in leisen und lustigen Tönen, so die Überschrift in der Zeitung. Natürlich müssen Reporter ihre Berichte, die sie von diesem und jenem Ereignis bringen, entsprechend frisieren, darstellen, reißerische Überschriften finden und so weiter. Zeitung muss sich auch verkaufen lassen. Aber in Verbindung mit dieser Zeltevangelisation ist auch ein Konzert geschehen. Und da schreibt also diese Zeitung Folgendes: Konzert mit Missionar und Evangelist. Das kriegt man wahrscheinlich über den ersten Hören gar nicht mit. Man nimmt also das Wort Missionar her und sagt jetzt: dieses Konzert mit Missionar, also ein Narr. Man verunstaltet also das Wort Missionar. Und jetzt nimmt man das Wort Evangelist her, also der, der das Evangelium verkündigt, und zieht es auseinander und macht dann ein E-Fun, das englische Wort für Spaß, Fun, Evangelist, als Überschrift. Und dann wird berichtet, dass eben, ein Kabarettist auftritt und mit seiner Pantomime die Leute zum Lachen bringt und so, das unter anderem, aber der Pfarrer tritt auch auf und der hat dann schon noch, so heißt es am Schluss, machte Werner Schmückle, das war der Pfarrer, als entscheidende Antwort zieht Schmückle die unbedingte Hingabe an Jesus Christus. Glauben bedeutet sein Herz an Gott verlieren, sagte er. Diese Hingabe gebe dem Leben Sinn. Das ist ja eigentlich logisch. Aber wird das Ganze dann nicht scheinen, um an gestern Abend anzuknüpfen, wird das Ganze dann nicht scheinlogisch, wenn es drumherum so daneben liegt? Wie will denn Evangelium verkündigt werden, dass das trifft, dass das den Menschen zur Umkehr führt? Ein Evangelium, das Umkehr und Buße bedeutet, wenn das mit Evan, mit Spaß einhergeht. Also für mich bleibt es rätselhaft. Zelttage in Unteriflingen, so war das. Startet mit Kabarett und Kirchenthemen. Dieses Beispiel ist verhältnismäßig leicht zu durchschauen. Und da kann man also schon sagen, ich war der Evangelist, passt in unsere Spaßgesellschaft. Und da meint man, man müsse das Evangelium so verpacken und so in der Hinterhand halten, dass es eben immer noch Spaß macht. Aber ob man dadurch Menschen zur Umkehr bringt, das muss man dann sich hundertmal fragen. Jetzt kann man fragen, warum macht es uns Gott denn eigentlich so schwer? Nicht, da will einer evangelisieren und da kommt dann ein Evangelist. Oder da tritt dann ein Missionar auf und der wird als Missionar präsentiert und macht dann seine Späße und tritt dann auf wie so ein lustiger Cowboy oder irgendwie sowas. Nun kann man natürlich schon fragen, ob das Gott so macht, aber warum lässt er es dann so zu? Denken wir an das biblische Beispiel vom Jeremia und vom Hanania. Warum sendet denn, Lesung von gestern Abend, warum sendet denn Gott kräftige Irrtümer? Da müssten wir doch denken, er hat ein Interesse daran, seine Leute zu bewahren und davor zu schützen und alles Störende fernzuhalten und das, was nach Verführung riecht, eben irgendwo hinzuschicken. Aber doch nicht seinen Leuten. Er sendet ihnen kräftige Irrtümer. Das wird auf Gott zurückgeführt. Noch einmal, warum macht es Gott so schwer? Dann kann man keine schnelle Antwort drauf geben, ist mir klar. Aber ich gebe jetzt eine schnelle. Die müsste man nun einzeln breit und weit ausführen. Ich mache es kurz so, weil Gott nicht bloß die Bekehrung eines Menschen will, sondern auch seine Bewährung. Auf Bekehrung muss immer Bewährung kommen. Deshalb kommt keiner, der den Weg des Glaubens geht, ungerupft davon. Das liegt in Gottes Pädagogik drin. Das muss so sein. Manches Mal kommt in der Bibel, wenn schwerwiegende Dinge angekündigt werden, es muss so sein. Der Satan muss nach den 1000 Jahren, Offenbarung 20 geschildert, Satan muss noch einmal losgelassen werden. Es müssen ja Ärgernisse kommen, hat Jesus gesagt. Also, Bekehrung braucht Bewährung. Und zur Bewährung gehört das Prüfen. Da sind wir jetzt bei unserem Thema. Geister zu prüfen ist geboten. Es ist Bewährungsauftrag an alle, die den Weg des Glaubens gehen. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir können den Glaubensweg nicht einfach so dahin stolpern. Sondern wir müssen wissen, der Weg des Glaubens ist verbunden mit Glaubenskampf, mit Glaubensaufgaben, die unter Umständen ganz hart und schwer werden können. Ich habe einen ersten Teil unter der Fragestellung, warum ist denn das Prüfen überhaupt nötig? Ich habe ja eine Antwort schon gegeben, weil Bewährung nötig ist, so könnte man zusammenfassend sagen. Aber wir wollen jetzt aus unserem Text, 1. Johannes 4, ein paar Antworten herauslesen. Also warum ist das Prüfen nötig? Erstens, Johannes sagt ganz schlicht, weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. Das leuchtet eigentlich sofort ein. Wir sollen nicht jedem Geist glauben. Und doch überrascht in dieser Antwort etwas, was gerade Gläubigen, ich möchte sagen, zunächst aufstoßen muss. Wir sollen nicht glauben. Ja, wir werden doch in den größten Teilen der Bibel aufgefordert zum Glauben. Und jetzt werden wir hier gemahnt, also bitte nicht glauben. Natürlich geht es hier um das Falsche, klar. Das heißt doch, bitteschön, seid jetzt nicht einfach leichtgläubig. Auch wenn ihr als Gläubige offen seid und offen sein sollt für das Wort Gottes, das zu euch gesprochen wird. Da seid offen und bereit, es anzunehmen. Aber seid nicht einfach leichtgläubig oder einfach plump gutgläubig. Lasst euch doch nicht jeden Artikel einfach andrehen, wenn einer da daherkommt und schön redet. Der Paulus setzt sich in seinen Briefen mehrfach mit solchen Verführungsmechanismen auseinander, die zur damaligen Zeit bereits aufgetreten sind. Johannes macht es ja genauso. Sonst hätte er ja diese Sätze nicht geschrieben. Das war zur damaligen Zeit schon so. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Also da überrascht der Ausdruck, glaubet nicht, der zu Gläubigen gesagt wird. Und der andere Ausdruck ist der Ausdruck Geist. Glaubet nicht einem jeden Geist. Ja, wird die ganze Sache jetzt so nebulös. Geht es hier um das Prüfen von Geistererscheinungen? Rücken wir jetzt so in die gefährliche Nähe vom Spiritismus? Da treten ja auch eben aus der anderen Welt Geister auf und da wird man ja auch mit Botschaften in Verbindung gebracht, die zwielichtig und gefährlich und falsch sind und da muss man sich ganz schrecklich davor hüten. Hier geschieht nichts Echtes und Sauberes, aber das gibt's. Die Bibel würde das sonst nicht so verbieten, wenn das nicht möglich wäre. Man kann mit Toten in Verbindung treten. Aber die Bibel verbietet das. Und weil sie es verbietet, muss etwas dran sein. Geht es um so etwas? Müssen wir Geistererscheinungen prüfen, spiritistische Sitzungen abhalten oder so? Nein. Ich will es auch ein bisschen bündeln. Wir müssen nicht Geistererscheinungen prüfen, aber Geisteserscheinungen. Wenn Johannes hier den Ausdruck Geist verwendet, dann meint er, bleibt nicht bei dem, was da gesagt wird, oder bei dem, was da in Erscheinung tritt, oder bei dem, was da ins Schaufenster gestellt wird, oder bei dem, was da schriftlich veröffentlicht wird, über diese oder jene Bewegung, bleibt da bitte nicht an der Außenseite hängen, sondern prüft die Innenseite. Das meint er mit Geist. Das heißt, prüft, was dahinter steckt und was dahinter steht. Er sagt ja, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist, also dass keine Menschwerdung stattgefunden hat, sondern so eine nebulöse Angelegenheit, der ist nicht von Gott. Der wird etwas bekannt, das heißt etwas gesagt. Und an dem, was da gesagt wird, sagt er, bitte könnt ihr jetzt das, was dahinter steht, die Gesinnung, aus der heraus das gesagt worden ist, prüfen und feststellen, ob es echt unsauber ist oder nicht. Also Johannes verweist mit dem Ausdruck Geist auf die Innenseite einer Sache. Nicht am Äußeren hängen bleiben, nicht vom Äußeren einfach imponieren lassen. Wovon wird eine Sache gesteuert? Was ist der Quellgrund für das Reden und das Handeln? Was sind die Motive? Kommt es von Gott her? Wird eigentlich Gott dadurch groß gemacht? Oder redet einer aus sich selbst heraus? Will einer sich selber groß machen? Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich war, man kann mit viel frommen Worten auch sich selber groß machen und rausstreichen. Schlimm. Oder kommt es von unten? Seht, die Väter der Berliner Erklärung, die sind zu dem Ergebnis gekommen, nach langem Ringen, da ist der Geist von unten am Werk. Was hat man ihnen verübelt? Oder ja, natürlich manche aus einer bestimmten Richtung. Es geht um Menschen, ja natürlich, die reden. Menschen sind Werkzeuge. Es geht um Veröffentlichungen. Da wird da etwas gedruckt, da wird etwas bekannt gemacht. Da gibt es Programme, die man prüfen kann, wo man nachlesen kann. Da gibt es Bekenntnisschriften, da gibt es Bücher. Und anhand von Büchern kann man auch feststellen, was schreibt derjenige, der dieses Buch verfasst. Man spricht hier von einem Autor, ja, der Verfasser, und der berichtet vielleicht von etwas anderem. Was wird darüber berichtet? Paulus hat in Epheser 6, ich sage mit einer der reifsten Briefe des Apostels Paulus, der Epheserbrief, auch der Kolosserbrief, naja, also natürlich auch die Timotheusbriefe, man kann ja mit dem zunehmenden Alter bei Paulus auch feststellen, dass er mehr und mehr hineingewachsen ist, ins Evangelium und in seinen Auftrag. Da schreibt er in Epheser 6, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, mit den Herren der Welt, mit den Geistern unter dem Himmel. Da fängt Paulus auch an und deckt praktisch die Innenseite auf und sagt, bitteschön, lasst euch doch nicht vom Vordergründigen abspeisen. Denkt dran, hinter all den äußeren und äußerlichen Vorgängen stehen unsichtbare Kräfte und Mächte. Da ist einerseits die Lichtwelt da, die einen Einfluss nimmt, Einfluss nehmen will, herein in die sichtbare Welt. Und da ist auf der anderen Seite die Finsterniswelt da mit ihren Einflussmöglichkeiten. Hier lüftet Paulus den Vorhang und legt es uns sehr nahe, macht bitte nicht mit Fleisch und Blut. Das heißt, wenn ihr euch vom Äußerlichen beeindrucken lasst, habt ihr sehr schnell verloren. Wenn ihr nicht bedenkt, was eigentlich dahinter steht. Man möchte da sagen, wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Natürlich äußern sich die Dinge aus der unsichtbaren Welt heraus immer auch im Sichtbaren. Und da werden Menschen zu Werkzeugen. Was war Adolf Hitler? Ein Werkzeug der unsichtbaren Finsterniswelt. Ich habe in einem Buch gelesen, ich habe von Müller-Jost Bohn geschrieben, wie Hitler in einer ganz bestimmten Phase, wo es also schon wibbeldick kam, wie er da seine Nächte gar nicht mehr hat allein verbringen wollen oder auf dem Obersalzberg, ging es bis in die Nächte hinein, weil Hitler nicht allein bleiben wollte. Der hat es mit der Angst zu tun bekommen. Und dann hat er in den Nächten, in denen er auch Erscheinungen hatte, Hitlerbuben, Buben, Kinder um sich herum geschart, die mussten ihn dann aufmuntern und was weiß ich. Also da sind Dinge gelaufen, schlimmster Art, die deutlich machen, Hitler war ein Werkzeug Satans. Vorhin hat irgendjemand gesagt, da stimme ich voll mit ein, ein Vorläufer des Antichristen. In vielen einzelnen Zügen. Das, was sie hier als Fleisch und Blut präsentiert, greifbar, erlebbar, da ist ja ein Mensch, der auftritt, ist eigentlich nur Werkzeug der unsichtbaren Welt. Also wir haben nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern eben auch mit dem, was dahinter steht. Und das meint Johannes, wenn er sagt, glaube nicht einem jeden Geist, prüf das, was dahinter steht. Also erste Antwort, weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. Warum ist das Prüfen weiter nötig? Es ist jetzt auch wieder eine ganz schlichte Antwort, weil viele Scheinpropheten ausgegangen sind. Das wird ja auch klipp und klar festgestellt. Von Anfang an hat der Teufel dafür gesorgt, dass zum verkündigten Evangelium auch ein falsches Evangelium, ein anderes Evangelium, es gibt da die Bewegung, kein anderes Evangelium, ausgestreut wurde. Und von Anfang an gab es für das andere Evangelium Botschafter. Propheten sind Botschafter, die haben etwas zu sagen. Zu den richtigen, gottgesandten Botschaftern treten immer auch die falschen Botschafter auf. Das heißt, es ist auch Falschgeld im Umlauf. Selbst bei der neuen Euro-Währung gibt es auch bereits schon Blüten, jede Menge. Jesus bezeichnet diese falschen Apostel oder diese falschen Propheten als Mietlinge oder noch schärfer als Wölfe im Schafspelz. Das muss man sich auch mal überlegen. Nach außen hin wie Schafe auftreten, aber inwendig sind sie reißende Wölfe oder Falschwirker. An jedem Tage werden viele auftreten und zu dem Herrn Jesus sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Taten getan, Teufel ausgetrieben und so weiter und so fort. Die präsentieren sich da als große Wirker. Und wisst ihr, was Jesus zu ihnen sagt? Weichet von mir, ihr Falschwirker. So wörtlich. Ihr Falschwirker. Paulus bezeichnet sie als falsche Arbeiter, als falsche Apostel. Geschwister, wir müssen heute damit rechnen, dass nicht wenige Kanzeln bereits schon von Falschwirkern besetzt sind. Leider. Damals sind bereits Falschpropheten ausgegangen, sie sind bis heute präsent. Wir müssen mit der Tatsache rechnen. Es kommt ein weiterer Punkt, auch aus dem Wort entnommen. Das Prüfen ist nötig, weil die Gefahr der Verführung angekündigt ist. Das war ja schon bereits gestern Abend das Thema. Verführung ist eine Auswirkung der Scheinpropheten. Das war ja das, was der Jeremia dem Hanania vorgeworfen hat. Vor den Ohren des Volkes hast du das gesagt und hast das Volk verführt. Du hast das Volk vom Herrn abgewendet, vom Wort des Herrn abgewendet. Das ist ein Vorwurf, aber sehr deutlich, da wird nichts geschminkt oder was, oder so hingebügelt und frisiert. Auswirkung der falschen Apostel, der falschen Botschafter ist tatsächlich Verführung. Und wenn, wie schon gesagt, Paulus im 2. Thessalonicherbrief von kräftigen Irrtümern oder von kräftigem Irrwahn schreibt, dann möchte ich sagen, diese kräftigen Irrtümer sind zugkräftige Irrtümer. Das heißt, sie ziehen an, die sind vordergründig einleuchtend. Thema von gestern Abend. Jesus sagt einmal, wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Wenn es möglich wäre. Das ist tröstlich, dass Jesus diesen Satz noch mitverwendet hat. Wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Es ist eine sehr, sehr ernste Situation. Verführungssituation ist keine harmlose Sache. Ich war die Themen in diesen gestern Abend und heute und dann auch morgen wollen nach helfen, gerade in der heutigen Zeit, die glaube ich schon gekennzeichnet ist als Verführungssituation. Auf breitester Front, mit allen möglichen Schattierungen, bis hinauf und hinein in die höchsten Kreise, wenn Führungskreise, wenn Führungspersonen anfangen zu wanken und zu schwanken, und anfangen mit den Wölfen zu heulen und mit der Masse zu rennen und Parolen und Thesen aufzustellen, nicht wahr? Die einleuchtet. Ich sage nochmal, vordergründig einleuchtet. Ja, was soll denn das einfache Fußvolk machen? Ich verfolge schon lang, ich glaube Ende der 50er Jahre bereits mal einen Brief geschrieben an meine kirchliche Obrigkeit in Sachen Ökumene. Und habe damals schon gewarnt und darauf hingewiesen, eben aufgrund des prophetischen Wortes, dass einmal dieser Einheitstrend kommen wird. Wir haben diesen Einheitstrend heute auf breitester Front. Und man meint einfach, hier mitmachen zu können und mitmachen zu sollen. Was vor Ort läuft, unter dem Wort Liebe zu allen Heiligen, aber im biblischen Sinne, ist noch ein bisschen was anderes als das, was eben in der organisierten Ökumene vor sich geht. Aber das Stichwort Einheit ist heute geradezu zum Zauberwort geworden. Ich sagte gestern Abend, der Verführung können wir nur trotzen und standhalten, wenn wir uns konsequent der Führung Jesu anvertrauen. Und da, wo wir das ehrlich dem Herrn Jesus immer wieder sagen, Herr, führe du mich, wird er uns zur richtigen Zeit auch warnen und uns auch, ja, die, sagen wir, die Gabe der Geisterunterscheidung geben.
Aber die Gabe der Geisterunterscheidung haben in erster Linie diejenigen, die das Lästern haben in der Gemeinde Jesu, auch in der örtlich geprägten Gemeinde. Ein Gemeindeleiter hat die Aufgabe, seine Gemeinde auch an der richtigen Stelle zu warnen, wo es nötig und angebracht ist.
Ich füge hier ein Wort ein, das mir einmal ein Bruder aus einer unserer Gemeinden vorgehalten hat. Der gemeint hat, ich würde da immer, ich sage jetzt einmal vom prophetischen Wort her, auf Dinge eben hinweisen und aufmerksam machen. So sei das doch auch nun wieder nicht und so weiter. Der wollte da ein bisschen verharmlosen. Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, so, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn der Wächter auf der Stadtmauer steht und die Aufgabe hat, als Wächter zu fungieren, und er schreit erst, wenn der Feind vor den Toren steht, dann ist es zu spät. Der Wächter, der auf der Stadtmauer steht, der muss schreien, halt da am Horizont solche Staubwolke. Es könnte sein, dass das der Feind ist, der einen Überfall machen will. Wappnet euch, rüstet euch. Das muss der Wächter tun. Ich habe also jetzt aus dem Wort drei Punkte herausgeholt, warum das Prüfen nötig ist, weil wir nicht jedem Geist glauben sollen. Erstens, weil viele Falschpropheten, Falschapostel ausgegangen sind. Das ist das Falschgeld, das im Umlauf ist. Das bleibt im Umlauf bis zuletzt. Im Gegenteil, es steigert sich noch. Und weil damit ja auch die Gefahr der Verführung angekündigt ist. Es kommt der zweite Teil. Was ist denn zum Prüfen nötig? Was brauchen wir? Ich will da mal vorneweg gleich was, das Wort ist vorhin übrigens gekommen, auch gekommen, vorneweg was Grundsätzliches sagen. Wenn ein Mensch, der mit einer Botschaft auftritt, wenn eine Bewegung, die mit, soll ich mal sagen, großem Erfolg in Anführungszeichen auftritt, hergeht und kritische, warnende Stimmen missachtet, oder gar ablehnt und dann sehr schnell mit der Reaktion zu Werke geht, aber das ist lieblos. Habt ihr gemerkt, dass vorhin der Bischof Wilkens dieses Wort lieblos auch gebracht hat, im Blick auf das Beurteilen der Marienschwestern? Wenn ein Mensch oder eine Gruppe oder was es auch sei, gleich mit dem kommt, sozusagen nicht prüfen lassen, und wenn einer es wagt, ja, aber da was dagegen zu sagen, aber das ist lieblos, dann muss ich gleich zweimal prüfen. Denn es ist biblisch, dass sich jemand prüfen lassen muss. Und wenn einer das nicht will, liegt er schief. Was ist zum Prüfen nötig? Da habe ich vier Punkte. Wir brauchen ein feines Hörvermögen. Wie hat Jesus seine Hörer, auch seine Jünger, immer wieder konfrontiert mit dem Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe es nicht gezählt, aber dieser Satz steht oft in den Evangelien. Wer Ohren hat zu hören, und in abgewandelter Form bringen das auch die Briefe. Heute so ihr seine Stimme hört, so verstocket euer Herz nicht. Ein feines Hörvermögen. Denn so sagt es ja Johannes, es wurde damals bereits etwas gesagt, da musste man hinhören. Man könnte sagen, heute wird vieles geschrieben. Man könnte weiter sagen, heute wird vieles gesendet. Sowohl im Hörbereich als auch im sichtbaren Bereich durch das Fernsehen. Das heißt, das Innere einer Sache wird enthüllt durch das, was nach außen hin gesagt, produziert, gedruckt oder wie auch immer, einfach nach außen in Erscheinung gebracht wird. Wird enthüllt. Es gibt ein Buch mit dem Titel, Sprich, damit ich dich sehe, ich habe jüngst erfahren, dieses Buch soll von dem römischen Philosophen und Schriftsteller Seneca stammen. Das war der Erzieher von Nero, dem Kaiser, dem fürchterlichen Kaiser Nero, Seneca, der soll dieses Wort zu seiner Zeit schon geprägt haben, sprich, damit ich dich sehe. Das heißt, ich lerne dich erst kennen, wenn du was sagst. Du enthüllst ja durch das, was du sagst, dein Inneres. Dann sehe ich dich. Nicht wahr? Das Sehen ist damit nicht gemeint, dass einer bloß das Äußere sieht, sondern wirklich das, was einen Menschen auch wesensmäßig ausmacht. Der Geist bekennt, Er sagt etwas, er gibt sich dadurch zu erkennen. Und es ist ganz bestimmt so, dass auf die Dauer das Verkehrte nicht unerkannt bleiben kann. Ich sage auf die Dauer. Wisst ihr, warum hier das Wörtlein auf die Dauer eine Rolle spielt? Weil Jesus mindestens an zwei Stellen uns einen wichtigen Hinweis gesagt hat. Als eines Tages die Leute kamen, haben gesagt, der Feind hat Unkraut unter den Weizen gesät. Ist ein Gleichnis. Willst du, dass wir hingehen und das Unkraut herausreißen? Dann hat Jesus ja gesagt, nein, lass es beides miteinander wachsen. Das Unkraut und den Weizen. Warum denn? Weil der Taumellolch, der damals als Unkraut gegolten hat und wahrscheinlich bis heute gilt, der Taumellolch am Anfang seines Wuchses täuschend ähnlich aussieht wie der echte Weizen. Und wenn die jetzt hergehen und wollen also das Unkraut herausrupfen und wissen nicht genau, was ist Unkraut und was ist Weizen, dann reißen sie beides raus. Da hat Jesus gesagt, lass es beides wachsen. Das heißt, auf die Dauer bleibt der Taumellolch als Unkraut nicht unerkannt. Aber es braucht Zeit. Und das andere Beispiel, das Jesus gebraucht hat, ist der Satz, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das hat Jesus in Verbindung mit den Wölfen im Schafspelz gesagt. Inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten erkennen heißt, ich muss warten können, bis etwas von der Frucht gewachsen und gereift ist. Das wissen wir alle. Frucht entsteht nicht über Nacht. Ich war bei einem Baum, kommt es zur Blüte und zehrt zum Fruchtansatz, zur Knospe, dann zur Blüte und dann muss befruchtet werden und dann kommt eben die kleine Frucht und dann reift sie ran und fällt dann wieder vielleicht ab oder was auch immer. Aber Frucht, die reifen will und soll, braucht Zeit. Deshalb, noch einmal, auf die Dauer kann das Verkehrte nicht unerkannt bleiben. Aber wir müssen an dieser Stelle warten lernen, Geduld üben, mit scharfer Beobachtungsgabe eine Sache mitverfolgen. Das ist manches Mal schwer. Warum? Weil es Situationen gibt, wo man eine schnelle Entscheidung braucht. Und wo schnelle Entscheidungen nötig sind, da kann man manches Mal nur sagen, Herr, ich muss mich jetzt entscheiden, ich will es vor dir tun. Ich weiß nicht, ist so richtig oder ist anders richtig. Im Vertrauen auf dich treffe ich eine Entscheidung. Ich habe das jetzt ganz allgemein gesagt. Man muss in Situationen hinhören, ich bin immer noch bei dem Punkt, ein feines Hörvermögen brauchen wir, hinhören auf das, was gesagt wird, aber auch auf das, was nicht gesagt wird. Die Zeitschrift von Ludwig Schneider, Nai, wird ja unter anderem mit dem Satz, der steht unten dran, Nai bringt auch das, was andere weglassen. Das ist in der Tat, ich glaube, das ist heute weithin zur Methode geworden in unseren Medien. Weglassen. Und so kann man gewaltig manipulieren. Also hören auf das, was gesagt wird und auf das, was nicht gesagt wird. Und manches Mal muss man dann nachbohren und fragen, halt mal, du hast zu dem und jenem nichts gesagt. Wie stehst du dazu? In der ganzen Jesus-Debatte habe ich immer wieder das so betont, dass bei der Frage um die Gestalt Jesu es nicht bloß geht, dass einer da von Jesus spricht. Es können die liberalsten Theologen von Jesus von Nazareth sprechen. Und für die ist er nur ein Mensch gewesen, vielleicht einer, der gescheitert ist. Die reden auch von Jesus von Nazareth. Es geht auch nicht bloß, dass einer sagt, ja, also der Jesus, so wie er uns im Neuen Testament vorgeführt wird. Das reicht auch nicht. Sondern wir müssen fragen, ist es der biblische Jesus, den du vertrittst? Oder ist Jesus für dich der erste palästinensische Revolutionär? So Arafat, für den ist er das. Warum? Weil Jesus in Bethlehem geboren ist und weil Bethlehem zum palästinensischen Gebiet wird, aus seiner Sicht. Also war Jesus der erste palästinensische Revolutionär. Also nicht irgendein Jesus, auch nicht irgendein biblischer Jesus, da wird es jetzt ganz heikel, sondern ist der Jesus, den du vertrittst, an den du glaubst, der ganze biblische Jesus. Also auch der Jesus, das war das Thema letztes Jahr, Jesus im Alten Testament, ist der Jesus, den du vertrittst, auch im Alten Testament, der Präexistente, der, der war bei dem Vater als der Sohn, ehe die Welt war, ist es der Jesus? Also hier müssen wir zu dem feinen Hörvermögen auch ein scharfes Unterscheidungsvermögen, soll ich sagen, hinzulernen. Ich war, dass wir gerade bei dem Thema Jesus von eben, dass wir da mit spitzen Ohren aufpassen. Ich war, da kann es sein, dass die Esoterikbewegung, was weiß ich, was es sich für einen Namen gibt, die wechseln ja auch ihre Namen, dass die Esoterikbewegung dann auch von einem kosmischen Christus spricht. Das beeindruckt dann das. Das klingt doch fromm. Und Hitler hat mit seinen Leuten vom positiven Christentum gesprochen. Wir stehen auf dem Boden eines positiven Christentums. Ja, da haben sich viele Christen irritieren lassen. Ich bin immer wieder stutzig geworden. Und das ist in unseren Tagen, ich möchte fast sagen, auf breitester Front da. Dass man, wenn man vom Geist spricht, ja schon gar nicht mehr vom Heiligen Geist spricht, das ging ja daran doch viel zu fromm, sondern da sagt man, wir brauchen eine neue Spiritualität. Jetzt, was heißt das? Das hatte mit dem Geist zu tun, natürlich. Die Spiritualität. Aber meint man da den Geist der EG, heute sagt man der EU? Wir müssen im Geist der EU heute denken und planen und handeln. Und was meint man denn damit? Europäische Union. Im Geist der Europäischen Union. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, das wird jetzt gefährlich, weiß ich. Da kann man mir jetzt gewaltig kontern. Aber jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja, ich werde noch fertig heute. Wenn man da und dort hört, man müsse das im Geiste Luthers entscheiden. Ich weiß nicht, ob das dem Martin Luther so gefällt. Natürlich weiß ich das, was man damit meint. Im Sinne von dem, was Martin Luther gelehrt und erkannt und so weiter hat, meint man. Aber da schleichen sich auch durch solche Formulierungen da und dort Akzentverschiebungen ein. Was bringt uns der Geist Luthers, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Was bringt uns der Geist Wesleys, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Die würden sich wahrscheinlich dagegen wehren und sagen, was wollt ihr denn mit meinem Geist? Und wenn er 100-mal meint, das Richtige meint. Also, Unterscheidungsvermögen. Hier in unserem Textabschnitt, 1. Johannes 4, da gibt uns ja der Johannes einen Hinweis und sagt, der Geist, der nicht bekennt im Fleisch, dass praktisch Jesus im Fleisch gekommen ist, und da meint er damit, dass das Vater-Sohn-Verhältnis da ist. Dass Jesus als der Gottgesandte, ausgesandt vom himmlischen Vater, in unsere Welt hereinkam. Jeder, der den Vater nicht ehrt und den Sohn nicht ehrt, der ist falsch dran. Also hier scharfes Unterscheidungsvermögen. Mag sein, dass ich dieses Beispiel bei meinen früheren Vorträgen hier schon gesagt habe, aber ich glaube, man muss es gerade in unseren Tagen immer wiederholen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns mit dem Islam auseinandersetzen. Und wenn 100-mal heute das Multikulti beschworen wird und wir natürlich miteinander auskommen wollen und Christen ja nicht als die Scharfmacher fungieren, ist doch ganz klar. Wir können doch nicht die Mitmenschen, die dem Islam angehören, jetzt deshalb verachten, weil sie dem Islam angehören. Absolut nicht. Aber wir dürfen nicht diese plumpe Gleichmacherei mitmachen, mit der man heute ich möchte sagen, ein ganzes Volk verfiert und gleichgültig macht. Denn der Islam ist in seinem Kern, ich sage es ganz scharf, antichristlich. Nach dem Maßstab, den Johannes hier aufstellt, ist der Islam antichristlich. Denn dort wird der Vater und der Sohn geleugnet. Ganz deutlich. Das Kreuz dazu. Das ist also das Kernstück des Evangeliums, so wie es uns von der Bibel her gegeben ist, herausoperiert. Ist nicht da. Und wenn es 100-mal mit Verharmlosungsideen da frisiert wird, das ist nicht der Fall. Unterscheidungsvermögen. Ich habe bereits von Akzentverlagerung gesprochen. Mir gefällt nicht, wenn man heute, ich möchte fast sagen, auf vielen Wellenlängen von Gemeindeerneuerung spricht. Natürlich weiß ich auch, was damit gemeint ist. Gemeindeerneuerung, dass man eine Art belebt ein Werk, oh Herr, gibt es ja ein Lied. Und man stellt da Programme auf, wie man Gemeinden erneuert und was man alles macht. Und da gibt es ja Seminare und alles miteinander und so weiter und so fort. Aber ich fürchte, es schleicht sich hier eine Akzentverlagerung ein, denn Gemeindeerneuerung ist ja nicht das eigentliche Ziel vom Evangelium her, sondern Menschenerneuerung. Gemeinden werden nicht einfach so erneuert, sondern sie werden erneuert, wenn Menschen erneuert werden. Und Menschen werden erneuert, wenn Evangelium gepredigt wird, in Buße und Umkehr und Glauben an Jesus Christus. Und wenn 100-mal, nicht wahr, die Dinge begründet werden mit Visionen und Sonderoffenbarungen und was da alles läuft, das ist es nicht. Wir dürfen nicht vergessen, die antichristliche Verführung ist fromme Verführung. Also scharfes Unterscheidungsvermögen, drittens ein klares Urteilsvermögen. Das ist schwer geworden. Der Teufel betätigt sich ganz gewaltig als Nebelwerfer. Eine Sache einnebeln, da sieht man die Konturen nicht mehr klar. Autofahrer, die bei Nebel unterwegs sind, die haben es schwer. Trotz Nebelleuchte und allem drum und dran, muss man langsam fahren. Das hat es mal einer so gemacht, der ist auf der Autobahn mit 80 Sachen dahergefahren bei Nebel. Und zwar so, dass er immer die Mittellinie in der Mitte gehabt hat. Der ist also mit seinen beiden Rädern rechts und links von der Mittellinie gefahren, in der Hoffnung, dass ihm keiner entgegenkommt. Also muss man sich an den Kopf greifen, das ist passiert. Dachte, das wird gut gehen. Satan als Nebelwerfer, eine Sache einnebeln, die Konturen verschüllen, man sieht nicht mehr klar. Deshalb ist Zeit des Beobachtens nötig, bis man zu einem klaren Urteil kommen kann. Und dabei müssen wir auch, gerade wenn so ein Vorwurf kommt, da geht es ja schnell herüber und hinüber, lieblos und das darf man nicht und so, unterscheiden zwischen beurteilen und verurteilen. Ich muss eine Sache beurteilen können, ja sonst werde ich ja zum Waschlappen. Da werde ich zu dem, von dem Paulus warnt, dass jeder Wind der Lehre hin und her wiegt, mal da, mal dort und so, überall kopfnickend. Nein, wir müssen beurteilen, aber das Beurteilen darf eben auch nicht bei dem Urteil bleiben, sondern wenn etwas als falsch erkannt ist, muss ich es auch verurteilen. Nach einer Zeit des Prüfens und des Beobachtens muss ich sagen können, so nicht und so ja. Nicht endlos diskutieren. Ist auch so eine Methode. Immer bloß darüber reden und diskutieren, da geht man dann nochmal in Klausur und was weiß ich, was dann alles kommt. Man spricht und spricht und redet und diskutiert, aber Klarheit will man vielleicht gar nicht. Wir sollten uns auch nicht von dem Satz blenden lassen, aber da ist doch was Gutes dran. Auch wenn ich kritisch hinterfrage und prüfe und so, aber da ist doch was Gutes dran. Wisst ihr, das kommt mir so vor, dass die schlimmsten Faschungsveranstaltungen mit allem Zubehör, mit allem Drum und Dran, wo also angeblich alles erlaubt ist, heute leben wir ja in einer sexuellen Freizügigkeit, der schreit ja gen Himmel, ja, nach dem Gericht schreit es. Was ein Bruder von vorhin hat mir am Eingang da einiges gesagt, wenn unsere Oberen bereits Sodom und Gomorra leben, dann kann sein Volk nicht anders sein. Es ist in der Tat so. Also wenn da Faschingsveranstaltungen mit allem Zubehör da abgehalten werden und naja, man geht hin und das Ganze wird dann für einen guten Zweck, der Erlös für einen guten Zweck eingesetzt, dass man das Behindertenheim sowieso unterstützt, aufgrund dieser Faschingsveranstaltung, dann kann man vielleicht noch sogar ein gutes Gewissen haben, sofern man noch eins hat. So kommt mir vor. Wenn manches mit dem Satz frisiert wird, aber da ist ja was Gutes dran, das reicht nicht. Es geht um die Wahrheit, nicht einfach um das Gute. Klares Urteilsvermögen. Und schließlich ist es mein letzter Punkt. Ein festes und entschlossenes Scheidungsvermögen. Wir müssen es fertigbringen, Ja oder Nein zu sagen. Ich habe gestern Abend das Beispiel gebracht von der Paroli-WG nach Berlin, damals in München. Und ich wollte Stellung beziehen, ich gehe nicht nach Berlin. Wenn ich von einer falschen Sache überzeugt bin, nach Prüfen, unter Umständen nach einer gewissen Wartezeit, mit falscher Sache meine ich eine Lehraussage oder ein Bekenntnis oder eine Bewegung oder Erscheinung, die sich als verkehrt dann herausstellen. Wenn ich davon überzeugt bin, muss ich entschlossen Nein sagen können. Und wenn ich mich das nicht traue, nochmal, werde ich von jedem Winterlehrer hin und her geschoben. Johannes und auch Paulus schreiben an mehreren Stellen in ihren Briefen auch von Menschen, die das Falsche vertreten und am Falschen hängen bleiben, vielleicht trotz Warnung, trotz brüderlicher Ermahnung, das gibt es ja, Jesus gibt ja da hier auch eine Regel, schreiben sie solche Meide. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Wenn wir an Menschen, die einer falschen Sache anhängen und nachrennen, wenn wir mit Menschen ein Dauerverhältnis auf gutem Fuße haben wollen, das kann nicht gut gehen. Wenn ich eine Sache falsch verurteilen muss und ablehnen muss, also Nein sagen muss, ist es immer noch die Person, die ich um Jesu Willen liebe. Das ist unter Umständen jämmerlich schwer. Aber wenn Jesus gesagt hat, dann haltet ihn für einen Heiden. Ich war wieder nach mehrfacher Ermahnung eben nicht spurt. Dann haltet ihn für einen Heiden, tut ihn hinaus. Heißt das nicht, schreibt ihn ab. Den Heiden sind Missionsgelegenheiten. Fast hätte ich gesagt, Objekt ist ein schlimmes Wort. Also was ist zum Prüfen nötig? Hörvermögen, Unterscheidungsvermögen, Urteilsvermögen und Scheidungsvermögen. Wenn wir den Jesusweg gehen, dann ist es ein Glaubensweg und ist ein Glaubenskampf. Und jetzt zitiere ich ein Wort des Paulus: mit Waffen zur Rechten und zur Linken. Weil wir nach beiden Seiten hin uns wappnen müssen. Zur Rechten, das ist die Gefahr der Schwärmerei, und zur Linken, das ist die Gefahr des Liberalismus. Glaubenskampf mit Waffen zur Rechten und zur Linken. Nun lasst uns beten. Herr, wenn wir bei diesem Thema auf uns selbst gestellt sein müssten, dann könnten wir wahrhaftig verzagen. Aber du kennst die Deinen Du siehst auch bei uns in unser Inneres und du weißt, wie wir es meinen. Schenk es, Herr Jesus, dass wir mit ganzer Entschiedenheit unseren Weg mit dir gehen. Und du hast es mehrfach gesagt und dein Wort sagt es uns immer wieder, dass du es den Aufrichtigen gelingen lässt. Herr, wir wollen mit dir das Ziel, das rechte Ziel erreichen. Amen.